Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen wieder bei Dreierkette VBH. Wir sind wieder für euch da. Letzte Woche noch die allerletzte Folge Transatlantische Aufnahme mit Hannes in Washington. Heute darf ich ihn wieder direkt neben mir hier in den Arm nehmen. Herzlichen Glückwunsch, dass du wieder hier bist in Berlin. Ich freue mich, dass du wieder direkt neben mir sitzt. Erste Aufnahme wieder mit Hannes in Berlin.
Ja, Walle, Noah, mich freut sehr, dass ich wieder in Berlin bin. Mich freut auch sehr, dass ich Walle neben mir habe. Dann kann ich ein bisschen hier kuscheln mit ihm, weil es ist recht schön, wieder neben dir zu sitzen.
Es ist recht eng.
Es ist eng hier. Ich meine, es wird auch recht eng, wenn zwei absolute Gym-Maschinen nebeneinander sitzen. Oberkörper circa so breit wie eine Tür. Nee, Scherz. Mich freut sehr, dass ich hier bin. Und Noah, ich freue mich natürlich auch, wenn wir demnächst irgendwann mal zu dritt wieder eine Aufnahme machen. Wie geht's dir denn, mein Lieber?
Ich wollte gerade sagen, lass uns bitte das Intro schnell retten und Noah mit ins Boot holen. Guten Morgen, Noah, wie geht's dir?
Ja, herzlich willkommen zur Dreikette VBH, Folge 41 aus Konstanz und Berlin. Und ich freue mich natürlich wieder mit euch am Mikrofon zu setzen. Mir geht's gut soweit. Ich bin gespannt auf den Spieltag. Ich bin gespannt, was ihr meint. Und ja, ich muss natürlich auch noch sagen, dass bei euren Kräften das leider zu einem Nullsummenspiel wird, wenn ihr nebeneinander sitzt. Aber gut, mehr kann man auch nicht sagen.
Was man an der Stelle noch erwähnen muss, bei Noah könnte es halt etwas lauter werden im Hintergrund, denn sein Nachbar oder über dir die Wohnung haben sich überlegt, wir bohren heute mal den ganzen Tag.
Nein, das musst du schon sagen, das sind ehrliche Handwerker, sind tatsächlich nur Handwerker, die da...
Meins muss man nicht gendern?
In dem Fall nicht, nee, es sind Handwerker, die da ihren Job nachgehen und unseren Keller verbessern und irgendwie das Gas neu machen. Also deshalb entsprechend direkt unter meinem Zimmer. Ich wohne ja im ersten Stock, deshalb.
Ihr heizt noch Gas, das ist grenzwertig. Oh, schlimm.
Nee, meine Frage wäre jetzt eher gewesen, hat das was mit diesem Wasserschaden zu tun, warum du 6 Wochen irgendwie kein WLAN hattest? Oder?
Ja, ich glaube, das ist indirekt damit verbunden. Wir haben auf jeden Fall kein warmes Wasser, ich kann nachher nicht duschen.
Das ist der Wahnsinn. Brian hat wirklich nur Pech in dieser Wohnung. Man muss dazu sagen, du bist irgendwie eingezogen und hattest irgendwie direkt mal Wasserschaden und irgendwie kein WLAN-Ewigkeiten.
Es war ein bisschen Pain in the ass, es ging dann irgendwann mal wieder. Aber ich habe jetzt immerhin auch Mietreduzierung bekommen, immerhin. Also, passt.
Ah, stark, stark. Ich muss sagen, wir hatten mal in meinem Elternhaus hatten wir auch mal einen Wasserschaden. Das war so ein Pain, weil du hast dann überall diese Ventilatoren wochenlang im ganzen Haus überall stehen, die halt die Wände anblasen, damit es wieder trocknet. Das ist der Wahnsinn. Richtig nervig. Einfach mal ein Schuppen aus dem Leben auch mal, gell?
Richtig nervig, in Häusern auch zu wohnen, muss ich ehrlich sagen. Wann gehen wir wieder in Zelte? Das ist irgendwie einfacher. Oh, scheißen in die Wälder, das ist doch geil.
Kannst ja Hannes in Ecuador besuchen gehen.
Hey. Mein Haus ist größer als euer Dorf.
Stark. Erstmal immer ein paar Facts bitten am Anfang hier.
Ja.
Ganz kurz, ich wollte einfach mal hier frisch in den Tag starten. Ich bin frisch gestartet, noch nicht frisch geduscht, aber aber wollte mit euch einfach mal eine kurze Frage klären. Wusstet ihr, mit wem eigentlich Sami Khedira zusammen ist?
Nicht mehr Lena Gerke, früher mal Lena Gerke.
Alter, wirklich, ich habe lange nicht mehr so einen mindblowing Moment gehabt. Der ist einfach mit fucking Melanie Leupolz zusammen und hat mit deren Sohn.
Mit wem?
Mit wem?
Melanie Leupolz. Wusstet ihr das?
Hans, schmeiß mal Google an.
Ich weiß nicht, wer Melanie Leupolz ist.
Bro, das ist eine der bekanntesten Fußballerinnen Deutschlands.
Ja. Ja, doch, jetzt, ich weiß wieder, was du meinst. Doch, doch.
Was? Null Ahnung.
Ja, kennst du nicht Melanie Leupolz, Alter? Die ist ein größerer Star als Joshua Kimmich.
Nein. Ja, aber Joshua Kimmich kann auch nicht Fußball spielen.
Und sie kann Fußball spielen.
Jungs, ich spiele jetzt ein Trinkspiel bei dieser Aufnahme. Jedes Mal, wenn Walle so eine absolut unwahre Aussage von sich gibt, trinke ich einen Shot. Ich muss noch gucken,
also ich wollte euch einfach nur ein bisschen den Tag erfrischen mit diesen News. Es war mir lange Zeit nicht bekannt. Ich finde es aber umso schöner, weil Melanie Leupolz ja auch ihren Sohn zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat und das war einfach fucking Sami Khediras Sohn.
Nach Katar oder welche Weltmeisterschaft? Ach, die von den Frauen meinst du?
Ja, das war doch so geil, dass die dabei hatte. Die spielt ja bei Chelsea. Auf jeden Fall finde ich nicer News. Ich hoffe, ich erwecke euch ein bisschen damit und haben einen guten Einstieg.
Ja, auf jeden Fall hast du uns ein bisschen jetzt hier wieder abgeholt. Wir haben nämlich, man muss sagen, 10 Uhr morgens, das ist für 3 Studierende beziehungsweise 2,5 Studierende eine frühe Uhrzeit, muss man sagen. Schon lange nicht mehr so früh aufgenommen.
Vor allem, ich musste gefühlt um 6 aufstehen, um hierher zu kommen.
Ja, Hannes hat sich eben dazu entschieden, ins Ghetto zu ziehen in Berlin. Er muss in Köln wohnen, dann braucht er halt in die schicke Gegend nach Charlottenburg ein bisschen länger, ne? Hat halt eine Weile gedauert.
Als ob du schick wohnst, das muss ich jetzt mal kurz sagen.
Bitte? Doch, die junge Walle wohnt schon sehr nice.
Ich habe letztens, ganz kurz zum Thema Berlin, ich habe letztens eine neue Serie angefangen. Also hier wieder Film, Kino, Dreierkette, VBH. Ich habe angefangen, Killing Eve. Sagt euch das was?
Oh ja, ich habe mit Sandra Oh, die macht auch bei Grey's Anatomy mit.
Ja, deswegen das sagt irgendwie jeder, dem ich das erzähle. Auf jeden Fall habe ich die angefangen. Und in einer Folge spielt es auch in Berlin. Und tatsächlich drehen die in Friedrichshain. Und zwar an meiner Haltestelle. An der Haltestelle Weberwiese. Also an alle Weberwiese-Leute, die an der Weberwiese einsteigen. U5 habe ich jeden Tag gemacht zur Arbeit. Ich habe mich wirklich gefreut. So wirklich der Berlin-Vibe hat mir wieder gekickt. So auch ja. Friedrichshain, Stalinallee, sehr geil.
An der Stelle auch an alle Leute, die einen geilen Film gucken wollen, wo Berlin eine einigermaßen große Rolle spielt, schaut euch John Wick 4 an. Habt ihr den gesehen, Jungs?
Oh, nee.
Sehr nice. John Wick ist generell ein richtig underrated, cooler Film. So ein Kult-Classic, würde ich sagen. Und eine extrem geile Szene spielt in Berlin. Und ich habe den Film in Berlin gesehen damals, als meine Mama zu Besuch war. Und es gab eine Überraschung, da haben sich alle Berliner und Berlinerinnen im Kino sehr gefreut. Also wenn ich euch was ans Herz legen kann, wenn ihr Berlin mögt, dann schaut auf jeden Fall John Wick 4. Weil es tut mir leid. Er ist so genervt.
Er ist so genervt von mir.
Ich gebe hier nur Liebe.
Du behauptest ja, Alter, dass John Wick ein Klassiker wäre.
Ja, klar.
Du könntest genauso sagen, Fast and Furious ist ein Klassiker.
Ich würde sagen, Fast and Furious hat ein Kult-Following, was es zum Klassiker macht.
Lass uns zum Fußball kommen. Da kommen vielleicht qualifiziertere Kommentare. Wir hatten diese
ich glaub,
Woche...
Glaube ich nicht.
Wir hatten diese Woche einen Bundesligaspieltag mit der einen oder anderen Überraschung. Wir hatten einen Champions League-Spieltag, den ich ehrlich zu sein gar nicht mal wirklich so richtig verfolgt habe, muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir noch wilde WM-Vergaben. Gianni Infantino wütet mal wieder durch den Weltfußball. Und am Ende des Tages hat Julian Nagelsmann seinen ersten DFB-Kader nominiert für die kommende USA-Reise. Deshalb würde ich sagen, wir starten rüber in den Fußball. Ja, ich möchte unseren Fußballthemenbereich heute mal mit einer kleinen Klarstellung starten. Letzte Woche hat jemand als Spieler der Woche Sebastian Rudi gewählt. Wer von euch war das? War das Hannes oder Brian?
Brian, ich habe diese Legende des deutschen Fußballs genommen, ja.
Ja, da muss ich nochmal klarstellen, die Ironie kam wohl leider nicht so ganz durch, Brian. Also der ein oder andere Hörer war dann doch verwirrt über die Aussage Legende beim FC Bayern, Legende beim FC Bayern.
Ich kann das auch, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, habe ich das mit dem Twitter-Kanal gesagt?
Nee, Twitter verwenden wir nicht mehr.
Ach so, ja, nee, aber ich, das tut mir leid, das muss ich auch tatsächlich klarstellen, wenn das nicht so rüberkam. Ich finde, man benutzt das Wort Legende auch einfach zu inflationär eigentlich. Man sagt oft so, ja, so eine Legende, aber an sich ist es keine Legende. Aber ich finde, Rudi ist allein schon für seine fußballerisches Können, Anti-Können, irgendwie eine Legende. Und allein schon, dass er bei Bayern so random gespielt hat, finde ich irgendwie schon geil. Geile Station gehabt.
Ich finde, eine Person, die das Wort Legende oder legendär inflationär benutzt, bist du. Erstens das. Und zweitens, Jungs, wir dürfen uns nicht unterbrechen, denn sonst ist die Aufnahme nicht so sexy.
Ja, wir sind immer noch ein Underground-Podcast, wir sind immer noch Straße, wir sind immer noch real. Unsere Aufnahmen sind halt einfach nicht sexy, ne? Also gut, kommen wir zum Bundesligaspieltag. Das ist auf jeden Fall mal klargestellt. Sebastian Rudi war und ist keine Legende, sondern eher eine Schande für den FC Schalke, dass er mal unser Trikot tragen durfte. Wir kommen aber jetzt erstmal zur ersten Bundesliga, weil über Schalke wollen wir gar nicht mehr reden. War nämlich mal wieder eine wunderbare Geschichte am Wochenende. Das ist wieder einfach nicht erwähnenswert. Bundesligaspieltag. Wir haben uns so einige Vereine ja mal rausgepickt. Ich wollte anfangen mit unserem halb Lokalverein hier, 1. FC Union Berlin. Haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Wieder verloren am Wochenende gegen Dortmund und bisher einfach noch keine gute Bilanz. Brian, ist das jetzt schon so Union einfach mal in der Realität angekommen? Also spielen sie jetzt halt einfach mal auf ihrem Niveau? Oder ist es gerade einfach nur ein Formtief?
Schwierige Frage. Ich finde ja den Fakt interessant, seitdem Bonucci spielt, haben die alle Pflichtspiele verloren.
Doch. Das drehe ich um, indem ich sage, seitdem Gosens bei Union spielt, geht's bergab.
Nee, naja, aber schau dir mal an, wie viel Tore Gosens
geschossen hat. Das war ein Witz, nur um meine frühere Aussage von mir zu untermauern. Aber nee, Brian, ich hab dich unterbrochen, Brian. Sorry, fahr fort.
Alles gut. Nee, kann man auch sagen. Also ich glaube auch, dass Gosens nicht jetzt gerade die beste Saison seines Lebens spielt, aber ich glaube, er macht wenigstens Gosens-Ding, indem er irgendwelche geilen Tore noch schießt, so wie nebenher. Und er hat ja auch wieder, gegen Dortmund wieder getroffen und hat ja auch dann das Abseitstor in der Champions League geschossen. Auch sehr knapp gewesen, also hätte vielleicht auch treffen können. Also ich glaube, letztendlich bei Union ist es schon eher diese, also ich meine, die haben natürlich gerade ein Formtief, 7 Pflichtspiele in Folge zu verlieren und vor allem, die führen ja immer. Die haben 2-0 gegen Braga geführt, die haben 2-1 gegen Dortmund verliert und die kriegen trotzdem nicht den Sieg heim. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eine enorme Schwäche gerade, dass die einfach nicht das Ergebnis halten können oder nicht nachlegen können. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der Punkt, woran es immer wieder scheitert. Und natürlich funktionieren einfach die Neuzugänge nicht alle. Kevin Volland direkt rot gesehen, 3 Spiele gesperrt. Bonucci, horrende, schlechte Zweikampfquote. Auch noch nicht wie früher. Ich meine, der Typ ist 36. Und da Knoche, Abwehrchef verletzt, so ein bisschen alles. Ja, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, nach jetzt, sage ich mal, 4-5 Jahren des immerwährenden Aufstieges ist man auf jeden Fall mal auch in einem schlechteren Zeitpunkt mal angekommen. Ich meine, das letzte Mal, dass sie 7 Pflichtspiele am Stück verloren haben, war 2004. Das ist natürlich schon heftig. Aber ich bin mir auch, eigentlich bin ich trotzdem optimistisch, dass sie wieder ihre Kurve kriegen. Ich glaube, das ist einfach auch mal eine Phase, wo die, ich meine, es ist Champions League, es ist Dreifachbelastung. Es ist jetzt so das erste Mal, dass sie wieder ein bisschen schlechter sind. Ich glaube, das ist einfach auch eine Sache, das müssen die Spieler erstmal wieder lernen bei Union. Auch jemand wie Christopher Trimmel als Kapitän, der kennt es ja auch nicht. Auch Urs Fischer nicht. Und da muss man einfach, glaube ich, durchkommen.
Aber denkt ihr, dass die Dreifachbelastung jetzt schon ein Argument sein kann? Weil, also das lief ja schon schlecht, bevor die Champions League überhaupt richtig angefangen hat.
Ich glaube, dann lass mich ganz kurz weitermachen, Noah. Denn ich wollte was zur Dreifachbelastung sagen. Natürlich ist es eine andere Dreifachbelastung, wenn eine davon die Champions League ist, die ja schon renommierteste Club-Competition, die es gibt auf der Welt. Ich denke, bei Union Berlin ist aber einfach die Saison die Tatsache, oder ich kann es mir vorstellen, dass es dieser psychologische Faktor ist, dass sie nicht mehr der Underdog sind. Ich weiß nicht, ob Union und ich weiß nicht, ob Urs Fischer es gewohnt sind, in Spiele zu gehen, gegen auch stärkere Mannschaften oder vermeintlich stärkere Mannschaften, in der Favoritenrolle. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich weiß noch, als ich aktiv gespielt habe, als ich 14 war, war immer diese Rolle des Underdogs irgendwie so eine Rolle, die ich gern gespielt habe, weil es wurde nicht viel von dir erwartet. Und wenn dann die Ergebnisse gestimmt haben, waren alle sehr happy und du wurdest auf eine Euphoriewelle getragen. Wenn du aber die Rolle des Favoriten einnimmst, bevor du in eine Partie gehst und du performst nicht, wie du so performen solltest, dann kommt so ein Tief. Und ich denke, wir können sehen, bei Union kam das entweder beim Spiel gegen Leipzig, wo sie 3-0 zu Hause verloren haben, oder ein Spiel danach. Aber Hauptsache gegen Leipzig hat irgendwie so eine Phase bei Union angefangen, die sich bis jetzt fortgesetzt hat, wo sie einfach die Rolle, die man ihnen zugesprochen hat, einfach nicht verwirklichen konnten. Und ich glaube, das ist dieser psychologische Faktor, warum sie auch eine Führung nicht über die 90 Minuten halten können.
Ja, aber haben sie diese Underdog-Rolle nicht eigentlich auch schon letztes Jahr abgelegt? Also ganz ehrlich, gegen Vereine wie Mainz, etc., sind sie ja schon seit 2 Jahren nicht mehr der Underdog. Oder ich meine jetzt mal Mittelfeldmannschaften oder auch gegen Hoffenheim. Die haben ja auch gegen Hoffenheim verloren. Also, dass jetzt nichts Schlimmes dran ist, wenn du gegen Dortmund verlierst in Dortmund oder wenn du gegen Leipzig verlierst, ist ja klar. Aber sie verlieren eben auch Spiele wie gegen Hoffenheim. Und das ist halt für mich jetzt so die Frage. Die Underdog-Rolle haben sie ja eigentlich schon vor 2 Jahren abgelegt, als sie sich in die Conference League gespielt haben und in die Euro League. Also deshalb glaube ich, das kann irgendwie kein Faktor mehr sein. Was ich mich eher frage, ist so, haben sie sich zu viele Transfers vielleicht auch einfach zugemutet? Weil man kann ja schon auch sehen, dass die Union-Spieler, die über die letzten Jahre gespielt haben, entweder jetzt mittlerweile gewechselt sind oder jetzt rausrotiert sind als Reservistenrolle, weil eben viele Transfers gekommen sind, viele neue Spieler gekommen sind, die jetzt eben die erste Garde stellen. Und vielleicht war das nicht der richtige Weg, vielleicht war das zu viel, weil wenn du mir das da anschaust, du hast hinten hast du Bonucci, du hast Gosens, dann hast du im zentralen Mittelfeld Kral. Das sind schon wichtige Positionen, die jetzt da ersetzt wurden. Und im Sturm, Geraldo Becker spielt auch nicht mehr regelmäßig.
Ja, ich stimme dir zu. Also ich glaube, ich meine, das, was Freiburg, zu wenig gemacht hat, glaube ich, mit neuen innovativen Spielern, hat Union vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht auch einfach mit diesem Champions League Background auch einfach sehr attraktiv geworden. Und ich glaube, es bringt dann schon in so eine gewiefte Mannschaft, die Union ja war und auch immer noch sein kann, ein bisschen Unruhe rein, wenn auch vor allem so Starspieler dann, vermeintliche Starspieler kommen, also Bonucci würde ich schon als Starspieler auf jeden Fall bezeichnen, auch mit dem Charakter eines Starspielers, vielleicht auch mit den Forderungen, mit den Ambitionen eines Starspielers. Und auf der anderen Seite, ich meine, wir haben ja auch einen Kral, der dann gegen Dortmund ausgewechselt wird, nachdem er ein Abseitstor geschossen hat, auch bitter. Der, finde ich, aber trotzdem eigentlich ein sehr gutes Spiel auch gegen Braga gemacht hat. Und Geraldo Becker, darf man nicht vergessen, hat auch wieder gegen Braga gespielt. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass die routinierten Spieler teilweise ausrotiert werden, aber dann wieder in die Champions League reinkommen. Also ich meine, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist einfach ich behaupte das jetzt einfach mal, ist eine gewisse Unruhe im Verein, in der Mannschaft wahrscheinlich, die halt dazu führt, dass man sehr verunsichert auch noch ist. Aufgrund dieser neuen Situation, aufgrund der neuen Mannschaft, ja. Das wäre meine küchenpsychologische Analyse hier.
Um auf das zu antworten, was du gerade gefragt hast, Falle, ich denke, ich spreche da nur ein bisschen zu. Union hat sich eigentlich schon klug verstärkt. Also Union war sich dem bewusst, dass sie das erste Mal diese Dreifachbelastung mit Champions League haben, wo sie natürlich ein bisschen mehr Konkurrenzfähigkeit beweisen müssen. Und ich glaube, die Transfers, die sie getätigt haben, sind schon klug. Zumindest auf dem Papier waren alle promising. Und was andere, was du auch gerade angesprochen hast, nur, dass sie jetzt in der Phase sind, die sie schon länger nicht kannten. Ich denke, gerade jetzt sind gerade diese erfahrenen Spieler, wie zum Beispiel Bonucci und wie zum Beispiel auch Roman Gosens, Kevin Behrens ist auch alt, könnte ich auch als erfahren bezeichnen, aber der hat jetzt die Erfahrung noch nicht so gemacht. Oder vielleicht doch, dadurch, dass er in den... Aber gerade deswegen, weil er in den unteren Ligen schon mal das erfahren hat, dass sie die Mannschaft pushen können, da rauszukommen. Also weißt, ich denke, Union hat sich nicht nur gedacht, okay, wir holen uns Spieler, die uns auf dem Feld mit ihren spielerischen Fähigkeiten weiterbringen, sondern vielleicht haben sie auch gedacht, wir holen uns erfahrene Spieler, die durch ihre Spielpraxis und durch die Tatsache, dass sie wissen, wie es mit so Situationen umgeht, weiterhelfen können. Also ich denke, gerade die Spieler wenn Union dabei helfen, nochmal die Kurve zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich denke, die Saison, die Union Berlin letztes Jahr gespielt hat, war überragend und vielleicht so ein Unicorn-Saison für die nächsten 5-6 Jahre. Aber sie werden es auf jeden Fall schaffen, diese Saison nochmal im oberen Drittel der Tabelle zu landen. Vielleicht, keine Ahnung, 7., 8. Platz. Aber das, was wir letztes Jahr von Union Berlin erlebt haben, ich glaube, wir sind oder beziehungsweise der Verein ist noch nicht so weit, dass sie uns das jedes Jahr wieder bieten können.
Ja, ich wollte nur gerade anmerken, ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Union auf dem 10., 11. Platz landet. Einfach weil diese Neuartigkeit der Saison, also das ist einfach auch, behaupte ich jetzt, natürlich auch eine gewagte Prognose, passt jetzt zu dem jetzigen Stimmungsbild, kann sich auch natürlich noch ändern. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht ganz so gut wird. Und ich stimme dir aber trotzdem zu, dass es auf jeden Fall eine sehr einzigartige Saison war und ist. Und man muss auch einfach dazu sagen, dass in der vergangenen Saison das Feld an potenziellen Champions-League-Kandidaten einfach auch noch kleiner war. Da war Leverkusen noch nicht so gut, da hatte Stuttgart nicht seinen Run und Dortmund, Bayern, mit denen muss man immer rechnen und Leipzig. Also das Feld ist einfach auch viel größer geworden an wirklich guten Mannschaften, im Moment zumindest. Und daher glaube ich auch einfach, dass Union diese Saison nicht so gut sein wird.
Aber ist Union vielleicht auch einfach bei dieser Knicksaison angekommen? Die Erfahrung, die Köln schon machen musste, die Freiburg auch schon machen musste, irgendwie, wenn es dann doch schwierig wird für die kleineren Vereine auf einmal, wenn sie europäisch spielen. Also ich weiß nicht, Köln ist doch einmal fast abgestiegen in der gleichen Saison, wo sie Euroleague gespielt haben. Freiburg hatte da auch schon ihre Schwierigkeiten in den Saisons. Sind sie vielleicht auch einfach jetzt an dem Punkt angekommen und werden einfach nach dieser Saison halt einfach in der Realität spielen und haben vielleicht einfach die letzten Jahre über ihrem Niveau gespielt? Kann ich mir auch gut vorstellen.
Boah, ich weiß nicht, also Freiburg wurde in der Europa League so Fünfter.
Ja, letztes Jahr meinst du. Ich meine, die vergangenen Jahre davor.
Also ich glaube, dass Union schon nochmal, Union ist kein kleiner Verein mehr. Das ist einfach ein Fakt, ne? Also zumindest jetzt die letzten Saisons entwickelt, haben sie sich zu einem mittelguten, also in einem Bundesliga-Verein, einen starken Bundesliga-Verein entwickelt. Deshalb, ich glaube nicht, dass es eine Nix-Saison ist. Ich glaube einfach, dass die Umgebung und der Kontext gerade so ungewiss sind und mit dieser neuen Mannschaft so unsicher und nicht dieses bekannte Umfeld sind, dass es zu Verunsicherung führt und einfach, glaube ich, damit umgegangen werden muss. Aber ja, ich würde sie jetzt nicht abschreiben.
Genau, ich bin zum Mittelfeld zwischen euch beiden. Ich denke, Union Berlin ist noch nicht aus der Rolle eines kleinen Vereines raus. Ich denke, Union Berlin ist auf jeden Fall ein Überraschungsverein und eine Erfolgsgeschichte, wenn wir uns den Lauf aus den unteren Ligen bis in die Champions League anschauen. Aber ich denke, Union Berlin wird noch 5-6 Jahre abwarten müssen, bis wir sagen, okay, Union Berlin ist ein großer Verein der Bundesliga. Aber ich denke auch, die werden richtig wirtschaften. Ich denke, die werden die richtigen Spieler holen und sie werden sich auch die Spielpraxis holen, die sie brauchen, um in den nächsten Jahren dann wirklich als eine große Mannschaft zu gelten. Aber dem müssen wir noch alles ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, es ist zu frühzeitig, um zu sagen, hey, Union hat es geschafft, als von kleinen Verein in einen großen Verein und jetzt ist ein großer Verein, der struggelt. Ich glaube, Union Berlin ist einfach immer noch ein kleiner Verein, der jetzt einfach eine, wie du gesagt hast, Knicksaison hat. Aber wenn die sich da packen, dann kann es in den nächsten 5 Jahren sein, dass wir dann sagen, okay, Union Berlin ist ein großer Verein, den wir auf langer Sicht immer unter den Top 5 sehen oder auch immer Champions League zusprechen.
Ein anderer Verein, der gewiss nicht mehr groß ist, sondern den wir so langsam auch eigentlich in den Top 5 in Deutschland erwarten könnten, ist der ehemalige Euroleague-Sieger Eintracht Frankfurt, die sich dieses Jahr etwas bedeckt irgendwie verhalten und sich ein bisschen im Niemandsland aufhalten, sportlich und tabellarisch gesehen. Und deshalb hatte ich bei euch mal in die WhatsApp-Gruppe immer so ganz offen einfach die Frage gestellt, was denkt ihr über Frankfurt zurzeit? Weil wenn ich irgendwie am Wochenende, ich habe wieder Konferenz geschaut und habe dann am Sonntag einfach den Kicker einfach nur verfolgt und dann dachte ich mir so, ja, Frankfurt irgendwie so ein Verein, das man weiß gar nicht mehr, wo die sich so richtig bewegen und man weiß auch gar nicht mehr, was man sportlich von denen überhaupt erwarten kann. Es ist irgendwie so eine große Überraschungsmannschaft dieses Jahr.
Ich glaube, Frankfurt ist wieder Frankfurt. Ehrlich gesagt. Die waren immer so. Bis die letzten Jahre. Frankfurt war immer eine fucking Mittelklasse-Mannschaft. Die haben immer um den 10. Platz gespielt. Und dann gab es Ausreißer nach oben und nach unten. Und jetzt nur seit Kovac da war und diesen DFB-Pokal geholt hat, seitdem waren sie plötzlich jetzt mal krass. Die Eurofighter und so. Aber ehrlich gesagt, also ich meine, was hat man erwartet? Kamada, Lindström und Kolomoani sind weg. Damit auch wahnsinnig viele Scorerpunkte. Götze nicht auf der Höhe der Zeit. Und ich sag mal, ein Trainer, der auch noch keine wirkliche Trainerstation als Cheftrainer hatte. Das ist halt auch wieder im Umbruch. Aber Frankfurt, du in Frankfurt singst, würde ich sagen.
Ja, nur mal ganz kurz, weil du es gerade schon erwähnt hast mit Kolomoani, Lindström und Kamada. Das sind drei Spieler, die letztes Jahr noch für 65% der Tore verantwortlich waren.
Eben. Deshalb, verwunderlich finde ich es nicht. Dafür geht es sogar. Ich meine, die sind ja ewig ungeschlagen, klein und unentschieden, aber eben, es ist jetzt eigentlich dieses klassische Frankfurt Platz 11 so, mit damals noch mit Friedhelm Funke so gefühlt.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann zu der Thematik nicht so viel sagen, weil ich jetzt Eintracht Frankfurt nicht so viel verfolgt habe. Ich sage aber als Bayern-Fan war Frankfurt, ich weiß nicht wieso, aber immer so ein kleiner Angstgegner in den letzten Jahren. Ich meine, unter Kovac noch, wie du gesagt hast, nur den DFB-Pokal gegen Bayern geholt, dann diese unfassbare 2 Runs in der Europa League. Aber selbst in der Saison, wo sie die Europa League geholt haben, wurden sie Jahrzehnter und sind nur aufgrund von ihres Triumphes dann in Europa eingezogen. Ich denke auch, dass Frankfurt, jetzt wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen, nie eine Mannschaft war, von der du denkst, okay, das ist ein Titelanwärter oder das ist eine Mannschaft, die ich auf jeden Fall in den Champions-League-Plätzen sehe, also in den Top 3, nicht mehr qualifiziert, sondern in den Top 4. Es wundert mich nicht, wenn, wie ihr gerade aufgezählt habt, drei absolute Leistungsträger gehen, dass die Mannschaft jetzt einfach in einem Tief ist. Aber auch wie bei Union, ich glaube, das ist ein Projekt, die haben sich jetzt, wie du gesagt hast, einen Trainer geholt, der noch nicht so viele Cheftrainerpositionen Erfahrung hat. Das heißt, es ist einfach ein Projekt, dem muss man ein bisschen Zeit geben. Und was ich gerade nachgeschaut habe, weil du das vielleicht gesehen, Frankfurt ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die zwei Ecuadorianer oft im Kader hat. Das heißt, es sind zwei auch junge Spieler, beide von Independiente del Valle, ich habe über die schon mal gesprochen, das können in den nächsten Jahren auf jeden Fall Hoffnungsträger sein und wenn sie denen Zeit geben, dann kann Frankfurt auch für die Top 3 kandidieren.
Wie heißt der Innenverteidiger aus Ecuador?
Jeroen Gabier und William Pacho.
Ich glaube Pacho?
Ja.
Ich glaube, der Pacho hat die besten Zweikampfwerte bei Frankfurt. Was ich eigentlich nur mal kurz nochmal zum Einordnen sagen wollte, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass Hannes nicht wieder nebeneinander sitzen will. Jetzt kann er einfach alle meine Notizen, meine klugen Gedanken sehen. Ich habe mir nur mal ein bisschen was aufgeschrieben. Also auf jeden Fall haben sie aus 7 Spielen insgesamt nur 10 Punkte geholt. Was ich brutal interessant fand, war, sie haben insgesamt nur 5 Gegentore in der Bundesliga-Saison bekommen und davon 2 Gegentore aus dem Spiel heraus und 2 Gegentore waren Elfmeter. Also das ist schon irgendwie eine interessante Statistik. Genauso haben sie aber auch nur 6 Tore geschossen. Und deshalb habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Schalke unter Tedesco, nur mit weniger Glück. Weil Schalke unter Tedesco hat auch immer wenig Gegentore bekommen, aber auch extrem wenig geschossen. Dafür aber oft so 88., 89., gerade noch so den Lucky Punch 2-1, 1-0, 3-2, irgendwie so die Punkte gesammelt und deshalb ja am Ende des Tages auch auf Platz 2 gelandet. Und deshalb habe ich mir aufgeschrieben, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Schalke und Tedesco, nur ohne Glück. Und da ist jetzt eben die Frage, aber das sieht man ja auch in den Statistiken, sie müssen sich auf jeden Fall offensiv einfach...
Ja.
Wir haben es gesagt, 3 extrem starke Spieler weggegangen, aber sie haben ja auch einen Haufen Kohle bekommen für Kolomoani. Ja.
Ich meine, du meinst Kolomoani?
Nur noch kurz einen Punkt. Wir haben gesagt, wir unterbrechen uns nicht mehr, Brian. Das ist schon sau viel Geld, das da reingekommen ist. Und da ist die Frage, welchen Spieler können sie für so viel Geld holen, beziehungsweise setzen sie überhaupt alles ein und haben sie überhaupt noch haben sie irgendwie so einen Magnetfaktor, um zu sagen, okay, wir können uns auch in der Preisklasse einen Spieler mit richtig gutem Niveau holen?
Also was ich machen würde, wäre im Winter Sergio Gyurassi holen. Erster Punkt. Geld hätten sie.
Macht er nicht. Alter, dann wäre blöd.
Also es wäre der naheliegende Move so mit dem.
Aber warum soll er zum schlechteren Verein wechseln?
Ja, klar, aber du fragst, welchen Spieler sollen sie holen? Ich sag dir, welchen Spieler sie holen sollen.
Ja gut, nee, ich sage nicht, welchen Spieler sollen sie holen, sondern welchen Spieler können sie realistisch holen?
Kolomoani. Nee, also ich meine,
Leistung bei PSG willst du ihn auch nicht mehr holen.
Dieser Transfer war ja extrem bitter. Der war ja am Deadline-Day, die hatten gar keine Chance mehr, jemanden nachzuverpflichten. Ich meine, das ist ja, man sieht es häufig eben, dass wenn so Spieler, die so unglaublich wichtig für die Torbilanz sind, weggehen, häufig dann erstmal so eine Down-Phase kommt. Und ich wollte, zwei Sachen, die ich noch kurz sagen wollte. Erstens haben sie auch einen der sicherlich besten Trainer in den Dachländern gehen lassen mit Oliver Glasner. Und das Zweite ist, ich finde schon immer, das ist, möchte ich einfach noch einen Freund von mir zitieren, der Frankfurt-Fan ist, der meinte oft auch in dieser Phase, wo sie jetzt wirklich so erfolgreich waren, er kennt seine Eintracht gar nicht mehr so richtig. So, der war eben eigentlich diese Zeiten gewöhnt, wo sie wirklich eher so Durchschnitt waren oder manchmal auch Unterdurchschnitt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, für viele Fans ist das auch jetzt so ein bisschen, ja, die normale Realität da wieder einsetzt für Kultracht Frankfurt. Und das sieht man ja auch auf Twitter und die Arroganz teilweise, die dann so rauskommt, immer, ja, wir waren die Kultfans in Europa, so, das, naja, da, ich glaube, das ist einfach eine normale Entwicklung.
Ich muss sagen, natürlich freut es mich nie, wenn ein Verein eine schlechte Phase durchmacht, außer es ist der BVB, aber mich freut es ein bisschen, dass die Frankfurt-Fans sich ja wirklich für das Gelbe vom Ei gehalten haben für einige Jahre, jetzt ein bisschen auf den Boden der Realität angekommen sind.
Ja,
selbst. Das ist echt so eine kleine Schmerzfreude. Aber was ich auch sagen soll, weil zu dem, was du gesagt hast oder zu dem, was jetzt gerade erwähnt wurde, es kam extrem viel Geld rein für einen Schlüsselspieler, aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, auch in außerhalb der Bundesliga, immer wenn ein Schlüsselspieler geht für extrem viel Geld, schaffen es die Vereine nicht automatisch gleich einen Ersatz zu holen, der dem entspricht. Zum Beispiel, ja, dass Gareth Bale von Tottenham gegangen ist, ist Tottenham die Saison da drauf Zehnter geworden, obwohl sie 7 Spieler geholt haben, weil Gareth Bale war zu der Zeit der teuerste Transfer der Welt. Sie haben gestruggelt. Ich wollte da noch wen denken und es ist mir...
Malen,
nee, aber ich muss einfach an Gareth Bale und noch einen denken. Aber es ist einfach so, wenn ein Verein wirklich viel auf einen Spieler setzt, wie Kolomoani, der wirklich an vielen Toren beteiligt war, und es kommt eine Stange Geld rein, schaffen es die Vereine oftmals nicht, diesen Spieler trotz des vielen Geldes zu ersetzen.
Ich finde es aber krass, wie schnell wir, beziehungsweise allgemein im Fußball oder ich auch, über Schlüsselspieler sprechen und so, und über wichtige Rollen, wenn man bedenkt, Gareth Bale hat über mehrere Jahre Tottenham getragen. So, Kolomoani hatte eine gute Saison bei Frankfurt. Und genau das Gleiche sehen wir jetzt bei Guirassy. Guirassy spielt wie viele gute Spiele jetzt? 7 gute Spiele, schießt extrem viele Tore. Und ich habe gestern noch die Zusammenfassung vom Sportstudio angeschaut und da sagt der Kommentator direkt, ja, am Wochenende, im Winter werden eh wieder die ganzen großen Vereine dastehen, da wird das große Geld kommen, wo ich mir denke, Alter, der schießt jetzt mal ein paar Tore und jetzt kommen direkt wieder die 100 Millionen Angebote oder was? Und das finde ich so krankhaft, wie schnelllebig der Transfermarkt geworden ist.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, der spielt natürlich auch weltüberragend. Einmal muss ich dir mal
noch einmal hören, wenn ich wirklich die Tore, die er jetzt geht. Gut, er hat 3 Tore geschossen. Okay, fair. Einer davon war ein Elfmeter und einen hätte auch meine Oma mit Krückstock noch gemacht. So. Und alle hauen einen raus. Weltüberragend. Wo ich mir denke, sag mal, was soll das denn?
Ja, ich trigger dich nur.
Ich würde sagen, bei Guirassy ist einfach das, was in der Saison, ich glaube 2010, 2011, Szoboszlai bei Mainz gelungen ist, so ein bisschen. Er steht einfach richtig, wenn er halt einfach da stehen muss. Es ist jetzt kein Spieler, der das Spiel an sich reißt oder sowas. Ich bin mir sicher, dass es andere Spieler bei Stuttgart gibt, die das alles noch mehr an sich reißen. Aber schießt halt einfach die Tore und das erwartest du von einem Neuner.
Saison 2010, 2011, Brian, bitte korrigiere, das kann nicht Szoboszlai gewesen sein.
Doch, klar.
Bei Mainz.
Du meinst Szalai. Ja, meinst Szalai.
Ich meine Salah, ja, Lex, ja, komm. Ja, ich meine Salah.
Ich will auch noch kurz, also muss ich jetzt mal Guirassy tatsächlich in Schutz nehmen, der hat schon kranke Tore geschossen, sorry. Also das ist kein normaler Neuner, meiner Meinung nach, zumindest nicht nach den Toren jetzt. Also der hat da teilweise Dinger gemacht.
Nochmal.
Die macht nicht irgendeinen Erling Haaland einfach so.
Aber Brian, du weißt, das ist halt auch, das ist der gleiche Spieler, der bei Köln letztes Jahr oder vorletztes Jahr das leere Tor nicht getroffen hat. Wir können jetzt, natürlich hat er gerade eine gute Phase und ich gönne ihm das auch alles und ich gönne das auch alles dem VfB. Okay. Aber wir tun uns doch selber nicht gut, wenn wir dann alles immer direkt so hoch jatzen. Jetzt beruhig dich doch mal. Lass den doch mal überhaupt eine gute Saison spielen und dann sehen wir weiter.
Ja, Bro, absolute Zustimmung. Das war ja auch jetzt nur so, klar schaut man nochmal drauf. Ich finde trotz allem, es ist eine beachtliche Leistung, es sind viele Tore. Und man muss sich die Tore ja auch anschauen, die sind einfach sehr gut gemacht. Ich glaube, in Stuttgart, da haben wir ja schon drüber gesprochen, stimmt einfach gerade sehr, sehr, sehr viel. Kommen wir nachher nochmal auf die DFB-Auswahl zu sprechen dann mit Chris Führig. Und Guirassy ist da sicherlich einfach der vorstechende Spieler. Ich meine, es wird auch mal 1-2 Spiele geben, wo er nicht trifft und dann geht es wieder bergab, wer weiß.
Ich würde die Saison von Guirassy jetzt ein bisschen mit der Saison von Victor Osimhen letzte Saison bei Napoli vergleichen. Ein Spieler, der bei Wolfsburg wirklich nichts gerissen hat, dann durch ein Spell in Frankreich dann nach Italien kam und den jetzt alle auch für 100 Millionen wollten und viele meinten, Real Madrid sollen sie sich holen und er wurde nominiert für die ganzen individuellen Preise. Aber jetzt in der Saison performt er mal wieder okay. Also die letzte Saison wurde verglichen mit Ronaldo und er wollte die Tormarke von Cristiano Ronaldo und von Higuain knacken. Also das sind wirklich so Sachen, eine gute Saison oder eine gute 10 Spiele machen einen Spieler jetzt nicht zum Weltstar. Deswegen traue ich mich jetzt auch so Victor Osimhen und Guirassy zu vergleichen. Wir werden sehen nächste Saison, wenn Guirassy wahrscheinlich nicht wechselt. Er ist einfach ein durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Spieler, aber wir dürfen ihn jetzt nicht als Weltklasse betiteln, nur weil er 7 gute Spiele hat. Also da gehe ich voll mit Walle.
Ja, die Frage ist, wie geht's weiter mit einem letzten Verein, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, um zum Bundesligaspieltag zurückzukehren allgemein. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen mit Guirassy, dem kleinen Talk hier zwischendurch. Und zwar noch das zweite kleine Überraschungsei neben VfB Stuttgart dieses Jahr, der TSG Hoffenheim. Ein Verein, über den ich wirklich sehr ungern spreche, also mit dem ich mich auch sehr ungern beschäftige, muss ich ehrlich sagen. Aber sie haben jetzt einfach diese Saison in 7 Spielen schon 5 Siege geholt und was ich eine interessante Statistik fand, gleich viel Tore geschossen wie der BVB und Leipzig. Also, wenn man mal bedenkt, das waren beides letztes Jahr noch absolute Abstiegskandidaten, dann haben sie die Trainer einfach mal gewechselt, einfach mal die Trainer hin und her getauscht, beide haben sich halten können und beide stehen jetzt auf einmal oben in der Tabelle. Und es ist total spannend zu sehen, wie es jetzt gerade bei Hoffenheim auch läuft.
Ja, absolut. Hast du gut erkannt, das ist ja irgendwie auch Ironie des Schicksals und auch manchmal eben leider bestärkt es ja auch immer wieder diese problematische Trainerentlassung, weil manchmal funktioniert es eben, wie man sieht. Ich glaube auch Pellegrino Materazzo hat ja in Stuttgart jetzt keinen unbedingt schlechten Job gemacht. Der war ja schon eigentlich anerkannt und hat auch Stuttgart teilweise ja auch wieder zu dem gemacht, was sie vielleicht auch da heute sind, vielleicht den Grundstein zumindest gelegt. Aber ehrlich gesagt bin ich da trotzdem auch wie du etwas verwundert, weil ja Freiburg auch am Anfang noch gegen Hoffenheim gespielt haben. Die waren ja eher grottenschlecht, irgendwie, was weiß ich, 2-1 gewonnen und so. Also und Freiburg ist jetzt wirklich gerade nicht in Topform. Deshalb muss ich sagen, überrascht es mich. Ich kann aber jetzt auch mehr dazu nicht sagen, weil ich es einfach zu wenig verfolge, um jetzt eine wirklich fundierte Analyse darüber zu geben, warum sie so gut sind.
Ich erwarte ja auch keine fundierte Analyse von keinem von uns, aber ich fand es einfach nur interessant zu sehen, wie so ein Verein, der wirklich immer als Abstiegskandidat jetzt die letzten Jahre galt, wieder so ein bisschen sich gefunden hat scheinbar und eigentlich auch eine ganz gute Mannschaft zusammen hat. Und wenn man sich die Spieler anschaut, die haben sich stark verpflichtet, mit dem Bayer vorne drin, der schießt ein Tor nach dem anderen, dann mit Maximilian Bayer, da bin ich sehr dankbar, dann habe ich auf Comunio. Die haben mit Marius Bülter wirklich Schalke einen wichtigen Offensivspieler weggekauft, der auch am Wochenende ein überragendes Tor geschossen hat. Jetzt fange ich mit der Scheiße auch schon an. Ein sehr gutes Tor geschossen hat und das Spiel dann noch in der Nachspielzeit für Hoffenheim entscheiden konnte. Also das dazu kommt auch noch vorne drin Weghorst. Weiß, Brian, du bist kein großer Fan, aber sie haben sich ja einfach auch gut verstärkt. Dafür in Anbetracht der Tatsache, dass sie letztes Jahr noch ein Abstiegskandidat waren. Und deshalb muss man sagen, vielleicht auch einfach mal gut gemanagt.
Dadurch, dass die TSG Hoffenheim das Stadion haben, also das erste Bundesliga-Stadion, in dem ich war in meinem Leben, habe ich so ein kleines, freue ich mich immer, wenn es bei TSG Hoffenheim gut läuft. Ich bin einer der wenigen in ganz Deutschland, die sich darüber freuen.
Brian, ist dir mal aufgefallen, dass Hannes eigentlich der Teufel des Fußballs ist, wirklich. Ganz schlimm. Er interessiert sich für Cristiano Ronaldo, die Saudi League, RB Leipzig, Hoffenheim. Warum ist der überhaupt bei uns im Podcast?
Ich glaube, das ist einfach eine gute Abwechslung. Ich glaube, sonst wäre es zu eintönig.
Genau, nee. Ich würde sagen, ich bin einer der wenigen im deutschen Fußball, die sich für Hoffenheim freuen. Wie du gesagt hast, die haben es stark verpflichtet. Ich verfolge die leider viel zu wenig, um jetzt irgendwie eine fundierte Meinung zu geben. Okay, du hast keine von uns erwartet. Aber mich würde es freuen, wenn Hoffenheim die Rolle von Union Berlin diese Saison einnimmt.
Oh mein Gott.
Ich würde mal die gewagte These aufstellen, dass Hannes allgemein die Bundesliga zu wenig verfolgt, um einen Bundesliga-Podcast zu machen. Wann hast du das letzte Mal einen Bundesligaspieltag geschaut?
Komplett?
Ja.
Als ich noch in Berlin war.
Ja, das ist jetzt schon eine Weile her.
Aber ich bin ja auch bei uns der Auslandskorrespondent. Ich verfolge die La Liga, die Premier League und die Serie A ziemlich genau. Das heißt, wir können auch darüber ein bisschen quatschen.
Worüber wir jetzt erstes Mal quatschen, ist unser Quiz, wie jede Woche. Hannes hat das vorbereitet. Dreierkette VBH Quiz. So, während Hannes seine Unterlagen rauskramt, mache ich hier noch einen eleganten Übergang. Brian macht sich direkt schon Notizen, überlegt sich, was er wann zu sagen hat. Und Hannes darf jetzt direkt starten. Haben wir einen thematischen Schwerpunkt oder wie sieht's aus?
Ich habe mir überlegt, der thematische Schwerpunkt, nachdem wir letzte Woche ein bisschen in der Biologie eingedrungen sind und da sehr witzig waren, habe ich mir jetzt ich habe mir Fragen ausgesucht, die einigermaßen aktuellen Bezug haben. Und den aktuellen Bezug werde ich immer kurz in 1-2 Sätzen erläutern und dann kommt die Frage. So, Jungs. Guirassy hat in 15 Minuten einen Hattrick geschossen. Alle sind happy, er ist ein Weltstar, der nächste Cristiano Ronaldo, der nächste Ronaldo. Meine Frage ist dieses Mal, wer hat den ersten Hattrick der Bundesliga-Geschichte geschossen und in welchem Verein hat er gespielt?
Boah, Leute, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich würde sagen, gibst du noch irgendwie Antwortmöglichkeiten?
Ich wollte gerade sagen, wollt ihr Antwortmöglichkeiten oder nicht?
Ja.
Okay, ich gebe euch nur den Verein. Okay?
Ja, mach.
Seid ihr ready? Also, war das der KSC? Hat dieser Stürmer für den BVB gespielt? Für Borussia Mönchengladbach oder für den FC Bayern München?
Ich sag KSC.
Ich sag Borussia Mönchengladbach, weil die waren ja schon früh recht erfolgreich.
Die müssen wir in den 70ern. Ja, es war Otto Geisert und er hat in der Saison 63-64 für den KSC den ersten Hattrick der Bundesliga geschossen.
Ja, Gladbach war später erfolgreich, nicht so früh, Brian.
Ja,
genau.
Stimmt.
So,
gut gemacht, danke.
Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber in der Premier League gab es nicht einen Schock, aber viele haben sich überrascht. Arsenal ist ein Sieg gegen Manchester City gelungen. Manchester City können wir auch sprechen, die kriseln nicht, aber haben schon mehr Spiele verloren die Saison, als viele erwartet haben bis zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall bezieht sich meine Frage auf Arsenal. Arsenal ist eine Mannschaft, die schon länger keine Premier League gewonnen hat, deswegen will ich von euch wissen, wann Arsenal zum letzten Mal die Premier League geholt hat und was hat diese Saison so besonders gemacht? War das in der Saison 99?
Ich weiß es.
Okay, dann.
Ich habe auch einen Guess, aber mach du erstmal, Brian.
2013-2004 die Invincibles mit...
Die was?
Die waren die Invincibles, die Ungeschlagbaren. Die haben kein Spiel verloren, zusammen mit Arsène Wenger und Thierry Henry und Lenz immer im Tor und so.
Stark, sehr stark, nice. So, es geht weiter. Wir haben uns ja alle ein bisschen aufgeregt über WM-Vergabe und bei der WM 2026 sind die 48 Mannschaften dabei.
Darüber sprechen wir später noch.
Deswegen bezieht sich meine Frage jetzt nicht auf die Vergabe der Länder, sondern ich will von euch wissen, seit wann spielen bei der Weltmeisterschaft 32 Mannschaften mit? War das bei der WM 1966 in England, bei der WM 1974 in Deutschland, bei der WM 1998 in Frankreich oder bei der WM 2002 in Korea, Japan?
Ich sag 98 Frankreich.
Ich sag tatsächlich 2002. Ich glaube, das wurde sehr spät erst eingeführt.
Also, Walle liegt richtig. Walle, zieht vorbei in dem Quiz. Es war für die WM 1998 in Frankreich das erste Mal, dass 32 Mannschaften mitgespielt haben.
Ja, ich dachte mir auch, dass es nur gar nicht so lang ist, aber ich habe auch geschwankt zwischen 2002 und 98. Ich verstehe den Guess, Brian.
Weiter geht's. Weiterhin bewegen wir uns in diesem Weltmeisterschaftsrahmen und ich will von euch wissen, in welchem Jahr die erste Weltmeisterschaft auf nicht-europäischem Boden stattgefunden hat.
Kriegen wir keine Antwortmöglichkeiten.
Nee. 1930 in Uruguay.
Ja, ist okay.
Ja, die allererste WM wurde nicht auf europäischem Boden ausgetragen, das war nämlich 1930 in Uruguay. Ich dachte, das ist vielleicht eine kleine Fangfrage.
Wer war der allererste Weltmeister nochmal?
Uruguay.
In Uruguay Weltmeister geworden.
Ja, das ist wirklich interessant, ja.
Ich kann mir bei sowas immer nur merken, wer die erste Europameisterschaft gewonnen hat. Das weiß ich irgendwie
nicht. Das weiß ich nicht zum Beispiel.
UdSSR.
Ja, echt, 1900, wann war das überhaupt?
60.
60?
60, oder?
Das so spät.
Ich glaube, 1960 war die erste Europameisterschaft, ja.
Ich weiß nicht, ja. Uruguay, Italien, Uruguay waren die ersten vier Weltmeister.
Ich habe noch eine Frage für euch, noch zwei, aber die letzte ist ganz kurz so. Die vorletzte Frage bezieht sich ein bisschen auf Union Berlin. Eine Mannschaft, die in der Vorsaison sehr erfolgreich war, aber jetzt so ein bisschen kriselt. Ich habe in den Berliner U-Bahn sogar gesehen, der Headline von der Berliner Zeitung war Union Berlin in der Abstiegskrise. Deswegen ist meine Frage, Jungs. Welcher Verein ist, nachdem sie die Meisterschaft geholt haben, direkt abgestiegen in der Saison drauf? Ihr kriegt keine Antwortmöglichkeiten.
Der erste FC Nürnberg.
Was für ein Lelek, warum weißt du so Sachen?
Weil ich Sachen weiß.
Okay. Weißt du auch, in welcher Saison?
Ich bin mir gerade nicht sicher, war das Bundesliga? Kannst du mir das sagen?
Ja, es hieß Bundesliga, ja.
Also es war nach 1963, 64. Ich glaube, es war Ende der 60er Jahre.
Korrekt, es war in der Saison 68-69, ist Nürnberg bisher als einzige Mannschaft als Meister direkt abgestiegen.
Ja, Nürnberg ist ja auch, Entschuldigung, Walle.
Nee, sprich.
Nürnberg ist ja auch nach Bayern der Verein mit den meisten Titeln.
Genau, mit wie vielen, weißt du das?
9.
Wunderbar, dazu kann man sagen, ich mache in den nächsten Wochen so eine kleine, schöne Traditionsclub-Stadion-Tour. Ich bin wahrscheinlich, in 2 Wochen bin ich beim KSC Auswärtsspiel Schalke, dann bin ich aller Voraussicht nach Anfang November beim Club in Nürnberg und dann wird's richtig gemütlich Anfang Dezember an der Ostsee, Hansa Rostock, Schalke. Da wird's richtig schmackhaft.
Finde ich geil.
Also zweite Liga ist irgendwie Kult. Ist irgendwie cool.
Ja, wird aber auch unangenehm.
Und meine letzte Frage, die könnt ihr einfach beantworten, weil wir haben ja eine Kadernominierung von Julian Nagelsmann. Ich will von euch wissen, bei der WM 2006, wer war denn der dritte Torhüter?
WM 2006?
Ja.
Hildebrand.
Ja, das wusste ich auch tatsächlich.
Nice. Also Deutschland ein Sommermärchen habe ich bestimmt 17 Mal gesehen.
Ja, Timo, übrigens auch immer noch der Rekord für die meisten Spiele ohne Gegentor, oder? War das nicht so?
Nee, die meisten Minuten ohne Gegentreffer, ja.
Ja, das hat mich Neuer schon längst geknackt.
Nope.
Nee, das eben deshalb ist ja auch Timo Hildebrand so eine fucking Legende, Alter.
Das war in der Saison, wo Stuttgart... Oder war es gar nicht in der Saison, wo Stuttgart den Titel geholt hat?
Doch, das war die Saison 2006-2007.
828 Minuten oder so, also richtig, richtig lang.
Schon Chef irgendwo, schon irgendwie chefig. Ich irgendwie, das ist auch, das finde ich gerade bei Stuttgart das Geile, das erinnert ein bisschen so an die jungen Wilden von damals, ne? Also ein bisschen...
Aber kennt ihr die Szene aus Deutschland Sommermärchen, wo die diese Elfmeterschießen machen mit vorher ankündigen? Ja. Und Timo Hildebrand steht im Tor und ich glaube, es ist Borowski, der sagt, er schießt unten links oder nee, unten rechts vom Torhüter. Und Hildebrand hört's, stellt sich in die Ecke und trotzdem haut den Borowski rein.
Ja, das ist stark, die Szene ist stark, ja. Da habe ich auch noch im Kopf. Er steht goldrichtig und der Ball kommt gerade auf ihn zu, aber er hält ihn trotzdem nicht. Das war
Tim Borowski, Alter, was für ein Chef.
Richtige Legende.
Aber da sind wir doch direkt beim richtigen Thema angekommen, Jungs. Brian, ich jetzt fast vergessen. Kicktipp aktuell, Junge.
Ja, schnell. Machen wir schnell.
Ganz gut. Schnell, bevor wir zu der Kadernominierung kommen, hier der Teaser für Kicktipp aktuell.
Ich fasse mich kurz tatsächlich. Ich habe auch diese Woche tatsächlich nicht so genau geschaut. Erstmal eine Nachricht, die vielleicht alle überrascht. Meine Mom ist nicht erst. Aber
Ärger im Hause, Brian.
Ja, aber sie ist trotzdem Zweite. Nicht schlecht. Immer noch sehr gut. Platz 1 ist neuer Platz 1. Ich glaube, das erste Mal diese Saison ist Jubel mit 22 Spieltagspunkten. Auch der stärkste Spieler heute. Und ich glaube, der am meisten abgestiegene ist. Ich bin nicht besonders gut vor, aber TE22, der hat aber noch nicht getippt, das ist ein bisschen schade.
Ja, TE22, muss man sagen, schwache Leistung, werden wir am Wochenende dir nochmal, wenn wir bei dir vorbeikommen an deinem Arbeitsplatz, werden wir das nochmal unter die Nase reiben, gell?
Ja, und was ich noch lobend erwähnen möchte, der den meisten Plätze hochgekommen ist, ist unser gutes Seaquake. Wisst ihr, wer das ist?
Ja, klar. Ja, klar.
Grüße gehen raus. Auch eine Legende des Fußballs. Zumindest in unseren Gefilden hier in Konstanz. Ja, das war's eigentlich schon wieder mit Kicktipp.
Nee, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Da muss ich jetzt dazwischen grätschen. Wir haben gesagt, wir erwähnen jede Woche, wer gerade der Beste von uns dreien ist. Ja. Dann muss man sagen, Hannes hat sich mittlerweile ganz schön von mir absetzen können. Ich glaube, es sind mittlerweile sogar 5 Punkte vor mir. 6 Punkte 15, vor mir. Ja, ja, es war kein guter Spieltag für mich. Ich hab ein bisschen Hoffnung gesetzt in Heidenheim, dass sie gegen Frankfurt punkten. Ich dachte, da hole ich mir ein paar Big Points. Aber gut, da habe ich mich wohl geirrt. Mit Blick auf die Zeit, ich würde sagen, würde euch jetzt vorschlagen, wir sprechen auf jeden Fall noch über die Kadernominierung und über die WM-Vergabe. Champions League würde ich mal sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt nicht so die Riesenüberraschung gab, wie wir schon angesprochen haben, dass Union unglücklich leider verloren hat hier in Berlin, würde ich sagen, wir sprechen noch über diese unmenschliche WM-Vergabe und Gianni Infantinos, ja, sagen wir mal, Fehltaten mal wieder im internationalen Fußball. Deshalb würde ich sagen, wir starten direkt mal, weil wir es gerade eben schon vom DFB hatten, mit der ersten Kadernominierung von Julian Nagelsmann. Am Wochenende steht die große USA-Reise an. Wurde ja von vielen Seiten aus der Bundesliga kritisiert, weil es auch wirklich Schmarrn ist. Also es ist eigentlich wirklich krass, dass es mitten in der Saison einfach mal kurz in die USA zu reisen. Aber gut, so ist es halt. Man möchte sich überall vermarkten. Kommen wir zum Kader. Überraschungen. Gibt es irgendwas, irgendjemand, der euch fehlt? Irgendjemanden, über den ihr euch besonders freut?
Mir fehlt keiner, denn die Leute, also was geschrieben wurde, die zwei Spieler, die jetzt in den letzten Malen immer dabei waren, die jetzt fehlen, sind Emre Can und Schlotterbeck. Und ich muss sagen, ich vermisse die nicht bei der Kadernominierung, weil ich finde, die konnten ihre Leistungen nicht bringen. Schlotterbeck wurde vielleicht falsch eingesetzt, aber ich finde, Emre Can war da einfach falsch nominiert. Also ich vermisse ihn auf jeden Fall nicht.
Ja, ich muss auch sagen, ich war positiv überrascht. Es ist zumindest in vielen Teilen eine Kadernominierung, die nach Leistung stattgefunden hat. Ich finde es auch sehr geil, dass er jemanden wie Chris Führig mitgenommen hat, der wirklich einfach eine geile Saison gerade spielt. Und ich finde, er hat ja auch, also das muss man auch sagen, auch Kommunikation, zum Thema Kommunikation, einfach viel geiler, ist auch einfach besser begründet, hat gesagt, also das ist einfach etwas angenehmer, muss ich sagen, direkt. Also man konnte es schon nachvollziehen, warum er jemanden dabei hat wie Behrens. Und wir haben ja auch in der Gruppe drüber geschrieben, sehr geil, endlich mal wieder aufgeteilt nach Mittelfeld, Defensive und Angriff.
Herrgott. Wollte ich gerade sagen, das hat dich ja gefreut, das hast du ja lange kritisiert. Seit Löw gab es das ja nicht mehr in Unterscheidung zwischen Mittelfeld und Angriff. Und das hat ja eigentlich die Misere des DFB-Fußballs direkt schon auf dem Papier aufgezeigt. Und deshalb fand ich auch eine coole Sache. Und ich finde es auch richtig, richtig gut, dass er Behrens mitgenommen hat, weil sonst wäre ja nominell Füllkrug der einzige richtige Neuner, richtige Sturmspitze. Und so hat er auch Konkurrenz bekommen mit Behrens. Und deshalb, ich finde es gar nicht so schlecht. Klar ist er schon alt. Er hat jetzt ein paar gute Spiele gehabt und so, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht einfach für, weil wir wissen ja alle, konkurrenzbelebtes Geschäft und hält wahrscheinlich dadurch auch das Trainingsniveau deutlich höher.
Und wir wissen ja alle, was passiert, wenn einer der Neuner ausfallen wird, dann wird Sandro Wagner, der beste deutsche Stürmer, den es jemals gab, auf das Feld springen und die entscheidenden Tore machen. Wir wissen, wie es ist.
Über Führich und Behrens haben wir schon gesprochen. Ein Spieler, den ich noch kurz ansprechen wollte, wäre jetzt Robert Andrich gewesen. Wurde auch jetzt zum ersten Mal nominiert. Mein erster Gedanke war, die letzten Jahre hätte ich es verstanden, insbesondere letztes Jahr, weil er einfach extreme Stabilität bei Leverkusen reingebracht hat. Dieses Jahr finde ich so, gefühlt kommt die Nominierung einfach zu spät.
Aber ich denke, oder denkst du nicht, dass wenn die Nominierung schon zu spät kommt, dass er sich dann erst recht beweisen wird im Hinblick auf die Heim-EM?
Ich habe ihn jetzt nicht so richtig verfolgt diese Saison, allerdings was ich mitbekommen habe, ist auf jeden Fall, dass er kein gesetzter Spieler ist. Er ist kein gesetzter Spieler unter Alonso. Deshalb, vielleicht, das haben ja auch viele bei, helft mir weiter, von Brighton.
Pascal Groß.
Bei Pascal Groß haben ja auch viele gesagt, die Nominierung kommt eigentlich zu spät. Und genau das Gefühl habe ich jetzt eben hier an der Stelle auch.
Also bei Pascal Groß kann ich es wirklich gar nicht beurteilen. Bei Andrich ist es so, dass er auf jeden Fall nicht gesetzt ist, klar. Und da stimme ich dir auch grundsätzlich zu. Ich glaube, zum einen wollte er einen Spieler haben, der so ein bisschen den Chan macht, so ne, ein aggressiver Sechser, der auf jeden Fall so ein bisschen die Power, das Powerhouse der Mannschaft so darstellt. Ich glaube, das war so ein bisschen der Grund. Ich meine, wenn du Chan nicht mitnimmst, musst du halt einen anderen Spielertyp der Art mitnehmen. Und ich glaube, zum Zweiten ist es schon auch ein Signal an Leverkusen, dass die halt einfach gerade eine gute Arbeit machen und, sage ich mal, auch einfach repräsentiert sein müssen in dieser Mannschaft, wie auch immer das jetzt passiert.
Ja, das auf jeden Fall. Leverkusen macht gerade sowieso riesig Spaß. Ich habe gestern Abend mir auch nochmal die Highlights angeschaut, wo ich das Spiel sogar gesehen habe und dachte mir, das ist unglaublich, wirklich. Das macht so Spaß, den zuzuschauen. Es macht das so Spaß, Flo Wirtz zuzuschauen, wo ich sage, ich freue mich riesig auf den Spieler. Ich freue mich auch riesig, dass Jule Brandt, also unabhängig von dem Trikot, das er in der Bundesliga trägt, freue ich mich riesig, dass er gerade wirklich, wirklich einfach eine gute Saison spielt. Der ist bei Dortmund reingekommen und hat direkt mal offensiv richtig Power gemacht. Und deshalb, der muss zwingend spielen im DFB und muss auch zwingend in der Startaufstellung stehen. Und den sehe ich eindeutig vor allem Serge Gnabry derzeit.
Serge Gnabry ist auch nicht nominiert.
Echt?
Er hat sich den Arm gebrochen.
Ah, good to know. Ja. Also dann auf jeden Fall Franz.
Ja, nee, ich muss noch nur, um Pascal Groß hier ein bisschen zu verteidigen. Ich habe dadurch, dass ich mit einem großen Premier League-Fan gewohnt habe, in DC haben wir uns immer wieder die Premier League-Spiele angeschaut und da waren die letzten drei Spiele in der Startelf und hat auch gut performt. Und ich glaube, Pascal Groß war auch einer der Meilensteine innerhalb dieser Brighton-Mannschaft, die auch über ihren Chancen hinaus gespielt hat. Die haben sich qualifiziert für europäische Ligen, nachdem sie drei Jahre davor erst aufgestiegen sind.
Nur kurz, bevor du dich in Rage redest, wir haben nichts anderes gesagt. Wir haben nur gesagt, die Nominierung kam zu spät.
Und das, okay. Alles klar. Okay.
Wir wissen, dass er sich das verdient hat und dass er eine extrem gute Saison bei Brighton spielt. Alles, was wir gesagt haben, dass die Nominierung einfach zu spät kam und er sich das eigentlich schon viel früher verdient hätte.
Dann eben, wie vorhin gesagt, vielleicht ist es jetzt, dass die Nominierung zu spät kommt, einfach nur eine Motivation für ihn. Hey, es steht eine Heim-EM vor der Tür. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall beweisen, wenn ich die Chance bekomme, sowohl im Training wie auch bei den Spielen. Also mich würde es sehr freuen, wenn er zur EM mitfährt.
Also habt ihr Bock auf die Länderspiele jetzt? Deute ich das so richtig, dass man sich mal wieder auf eine Länderspielpause freut?
Auf jeden Fall. Eigentlich schon, weil ich glaube, die USA machen eine ultra interessante Aufgabe mit ihrem Fußball. Stehen in der FIFA-Weltrangliste vor uns, auch wenn diese FIFA-Weltrangliste absolut niemand außer den Argentiniern juckt. Das einzige Nervige, ich glaube, ein Spiel ist um 2 Uhr morgens hier. Also ja. Die Spielzeiten sind ein bisschen kompliziert, aber was mich sehr freut, ist, dass das erste Spiel ist in Hartford, Connecticut. Das ist so ein Mini-Cup, aber das ist der Teil in den USA mit der zweithöchsten deutschen Anteil. Ja. Deswegen, vielleicht haben sie es deswegen ausgesucht, aber
interessant.
Nee, die Spielzeiten sind einfach extrem nervig.
Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar hat die was mit dem Namen von Julian Nagelsmann zu tun. Und wir hatten jetzt immer Bundestrainer, die so Spitznamen hatten. Cleansy, Yogi, Hansi. Und jetzt interessiert mich bei euch so, wie würdet ihr Julian Nagelsmann nennen?
Juli,
aber das sehe ich überhaupt nicht zum Beispiel.
Nee, ich glaube, das ist ja genau das, was man eben nicht mehr will. man will das eben nicht mehr, dass man, das ist ja gerade, das ist ja Witz, dass man, wie du gerade eben schon gesagt hast, diese Cleansy-Yogi-Hansi-Dynastie, dass man das jetzt einfach mal ablegt und dass man einfach, wir haben einen Nationaltrainer und dieser Nationaltrainer heißt Julian Nagelsmann und nicht Hansi und nicht Yogi und nicht Cleansy, sondern das
und nicht Juli.
Genau, eben, dass er einfach, der Mann heißt Julian Nagelsmann, Coach, und der soll jetzt da mal wieder Ordnung in die Mannschaft bringen. Ich bin ja immer noch skeptisch, aber was die Kadernominierung angeht, finde ich, hat er schon mal sehr viel richtig gemacht. Deshalb bin ich darauf gespannt, wie er die Mannschaft einstellt auf die Freundschaftsspiele.
Aber ich finde, da liegst du vielleicht, oder bist ein bisschen zu krass in deiner Aussage, denn wir hatten schon erfolgreiche Zeit unter Hansi, unter Yogi. Also ja, auch wenn diese versüßigten Namen da waren, wir hatten schon erfolgreiche Zeit unter denen, dass es jetzt die letzten, was, 5, 6 Jahre, fast 7 Jahre jetzt schlecht läuft. Es liegt ja nicht an diesen versüßlichen Spitznamen. Aber ja, ich freu mich auch, dass es jetzt einen Coach gibt, der hoffentlich einen guten Job macht, denn ich bin, also wir waren alle sehr skeptisch, aber keiner von uns drei war großer Fan von der Nominierung, aber wir sind gespannt, wie es sich gegen USA und, glaube, Mexiko ist das andere Spiel, oder?
Ja.
USA und Mexiko, wie sich die Jungs da schlagen.
Also ich muss sagen, ich kann jetzt hier nicht raus, also ich will, wir können jetzt nicht aus der Folge rausgehen, ohne einen Spitznamen für Juli zu haben. Ich würde sagen, wir nennen einfach Money. Der Money, der macht doch einen guten Job, der Money.
Wegen Nagelsmann? Das
verstehe
ich nicht. Okay.
Money, the Money.
Ich will jetzt Leli genannt werden, weil ich heiße 10 Le.
Ah, Leute, ist es. Weißt du, als Deutscher braucht man doch auch eine gewisse Komfortzone, eine gewisse Gewohnheit.
Ich bin Juli. Ich bin für Juli.
Was, Hannes, sagst du? Du darfst entscheiden. Money oder Juli?
Money sind die Manfreds und bei Money stelle ich mir halt 150 Kilo vor und Bockwurst, genau so. Also
Mann. Busfahrer, Money.
Ja, Juli, ich finde Juli besser.
Dann bleiben wir bei Juli und seinen Graugänsen, die nächste Woche nach Amerika fliegen.
So,
wir kommen noch eine andere Frage, noch eine andere Frage. Welche Farbe hat die Scheiße von Graugänsen?
Oh, Brian. Hey, warte. Es juckt keinen. Weiter geht's.
Grün, wusstet ihr?
Ich möchte jetzt hier noch zu meinem Lieblingsthema kommen, und zwar Gianni Infantino, FIFA, WM-Vergabe. Das ist ja, wie viele von euch wissen, und die schon länger den Podcast verfolgen, wir haben auch eine Folge mal extra nur zu der WM-Vergabe in Katar gemacht. Das war ja auch ein großes Streitthema, auch bei uns hier unter uns dreien. Es war wieder, sagen wir mal so, die Fußballherzen wurden nicht wirklich erhört und wirklich viel gelernt aus der Vergangenheit haben wir jetzt auch nicht. Deshalb wäre jetzt meine allererste Frage an euch. Kriegt ihr jetzt alle Länder zusammen, die die WM 2030 austragen?
Ja, klar.
Ja.
Ja, nur...
ich mach die ersten drei, du machst die nächsten drei.
Alles klar, gib ihm.
Es sind sechs,
ja.
Portugal, Spanien und Marokko.
Und in Lateinamerika sind es Uruguay, Argentinien und Paraguay.
So. Kennt ihr die Hintergründe? Also da geht es ja nicht um irgendwie Völkerverständigung und internationale Vernetzung. Um Klimawandel geht es an der Stelle sowieso nicht, weil also da muss man dann ganz schön viel durch die Gegend fliegen. Kennt ihr denn die Hintergründe genau, warum wir jetzt in 6 verschiedenen Ländern eine WM austragen auf 3 verschiedenen Kontinenten?
Ja, nee, es geht natürlich darum, dass 2034 Saudi-Arabien keine Mitbewerber hat.
Korrekt. Denn nur kurz zur Aufklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nagelt mich jetzt nicht Wort für Wort auf die FIFA-Statuten fest, aber korrigiert mich auch gern, wenn ich es falsch erkläre. So wie ich das verstanden habe, gibt es eine gewisse Regelung zu den WM-Vergaben. Und zwar gibt es einen gewissen Rhythmus, dass jeder Kontinent in einer bestimmten Zeitspanne bestimmt vertreten sein werden muss bei WM-Vergaben. Und dadurch, dass wir jetzt, wir hatten 2022 Katar, dann haben wir jetzt 26 USA und Mexiko und dann haben wir mit der WM 2030 3 verschiedene Kontinente. Das heißt, für die WM 2030 bleibt nur noch Australien, Neuseeland oder Asien. Richtig?
Korrekt.
Ja. So, und da es aus Asien keine Gegenwettbewerber gibt, so wie ich das verstanden habe, ist für 2030 nur 34 nur Saudi-Arabien im Lostopf für die WM-Vergabe. Da frage ich euch jetzt, ist es dreist? Oder ist es schlau?
Boah. Meinst du, ist es dreist oder schlau von der FIFA oder von Saudi-Arabien oder von wem?
Von allen Beteiligten.
Schwierig. Ich meine, Noah, sprich du erstmal. Ich muss meine Gedanken noch ein bisschen sammeln.
Es ist dreist schlau. Also ich finde, jetzt tut mir leid, es dröhnt ein bisschen. Ich hoffe nicht zu laut. Also ich finde erstmal, was ich sagen wollte, ist, eigentlich finde ich es total toll, dass in Marokko eine WM stattfindet, weil das ist ein ziemlich fußballverrücktes Land. Die haben bei der WM 2022 ziemlich geil gespielt, deshalb, das gönne ich denen total. Und ich fand eigentlich auch die Kombi mit Marokko, Spanien, Portugal irgendwie ganz geil, dieses Eck da.
Aber seit wann können wir denn, also warum tragen wir denn die WM nicht einfach in einem Land aus? Warum? Warum muss jetzt ein Theater werden?
Nur sorry, dass ich dein Wort, dass dein Flow kurz unterbreche, aber das wollte ich auf jeden Fall sagen und ich weiß nicht, ob die Zeit dann übrig bleibt. Ja, ich finde es extrem schade von der FIFA, dass sie einem Land die Möglichkeit nimmt, sich der Welt zu präsentieren. Dadurch, dass es in 6 verschiedenen Länder ausgetragen wird, kann ein neutraler Zuschauer nicht den 100%igen Fokus auf ein Land setzen. Ich finde, das war für mich jedes Mal cool, wenn die WM oder auch die Olympischen Spiele an einem Land ausgetragen werden und das Land kriegt die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Mhm. Es gibt ultra viele Studien und ultra viele Berichte darüber, wie Deutschland, ein Sommermärchen 2006, Deutschland geholfen hat, sich in der Welt wieder als ein gastfreundschaftliches Land zu präsentieren. Die WM 2010 in Südafrika hat uns gezeigt, hey, es gilt auch auf dem afrikanischen Kontinent höchste Maße und die können auch eine WM ausführen. Die WM 2014 hat Brasilien auch als ein cooles Land dargestellt. Und auch wenn das jetzt ein krank, unangepasster Kommentar ist, bei der WM 2018 in Russland ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Russland nicht nur Schnee und, keine Ahnung, ehemalige UdSSR ist, sondern ich habe da auch ziemlich viel Wald gesehen um die Stadien herum.
Ich finde es herrlich, nur kurze Erwähnung, Hannes fällt auf alle Faktoren, was Sportswashing angeht, zu 100% rein.
Ja, aber ganz kurz, du musst es auch immer aus der Perspektive der Länder sehen, vor allem aus kleineren Ländern, weißt, für Marokko wäre das eine unfassbar geile Möglichkeit gewesen, sie kriegen sie ja immer noch zu einem Sechstel, aber sich der Welt zu präsentieren als ein modernes, fußballfreundliches, gastfreundschaftliches Land. Und ich finde, in dem Sinn hat die FIFA wirklich diesen Ländern die Möglichkeit geklaut, das zu tun. Weißt du, wie cool, wie geil es gewesen wäre, für Uruguay, Argentinien, Paraguay zu dritt die WM alleine auszutragen. Das wäre für die ideal gewesen, hätte sich auch der Kontinent Südamerika präsentieren können. Uruguay, Paraguay, zwei kleine Länder hätten zeigen können, hey, wir sind so fußballbegeistert und wir sind auch so fortgeschritten in unserer Infrastruktur, dass wir euch alle 48 Länder, die dann vertreten sein werden bei der WM, können wir euch alle zu uns einladen. Weißt, Argentinien, ich meine, amtierender Weltmeister, Geburtsland von zwei der größten Kicker aller Zeiten und vielleicht die verrücktesten Fans auf dieser Welt, die hätten auch die Chance gehabt. Ich finde es einfach extrem schade, ja, ich falle auf Sportwashing rein, aber ich finde es extrem schade, dass den Ländern die Chance geraubt wird, sich der Welt zu präsentieren als gastfreundschaftliches Land, wo alle willkommen sind.
Ist es aber nicht auch so, dass es oft jetzt mittlerweile, weil es einfach so ein großer Aufwand geworden ist, die Länder auch ganz froh sind, dass sie, sage ich mal, ein bisschen die Kapazitäten abgeben können?
Ja, natürlich, aber deshalb, es gab doch die Bewerbung von Spanien, Portugal und Marokko zusammen. Also das wäre ja dann quasi der Fall gewesen, wo ich sage, das ist für meine Einschätzung, für mein Empfinden noch okay, wenn die Wege wären jetzt nicht so übertrieben weit gewesen. Aber dadurch, dass du jetzt einfach noch Südamerika mit ins Boot genommen hast, ist das ein Fuck you in alle Nachhaltigkeits- und Klimaschutzstatuten, die FIFA sich per Greenwashing irgendwo reingekritzelt hat. Und vor allem, ich wollte eigentlich viel mehr über dieses Thema Saudi-Arabien sprechen, als über diese WM-Vergabe 2030. Weil was ist das denn bitte für ein Fuck you über alles, was wir jetzt gelernt haben von Katar 2022? Also wie unglaublich ist es und wie unglaublich dreist es ist? Und sind wir jetzt wirklich nicht langsam an den Punkt angekommen, wo wir uns alle hinterfragen sollten, ob wir dieses System noch länger unterstützen wollen? Also frage ich mich ernsthaft.
Irgendwie, aber es war ja klar, dass Saudi-Arabien eine WM austragen muss, nachdem sie jetzt praktisch die halbe Welt eingekauft haben, oder? Es überrascht mich jetzt nicht.
Nein, natürlich ist es nicht überraschend, aber ist es nicht überraschend, mit welcher Dreistigkeit man das macht? Also Infantino versucht nicht mal mehr irgendwie seine Spielchen zu verstecken oder das hinter den Kulissen zu machen, sondern er präsentiert es in der Öffentlichkeit und sagt, schaut mal, ich umgehe hier alle FIFA-Statuten und gebe alles, dass Saudi-Arabien so schnell wie möglich eine WM bekommt. Also wie kann es denn sein?
Weißt du, ich bin so, also ich glaube, also zumindest ich bin da mittlerweile so, es ist so frustrierend, dass ich das eigentlich ignoriere, weil sich aufzuregen drüber macht keinen Sinn. Es ist sowieso leider nicht wirklich zu ändern, außer mit es nicht anzuschauen, was ich vielleicht auch wieder machen werde, wie bei Katar. Ich meine, ich habe die WM ja auch nicht angeschaut, so mich nicht gejuckt, hat mich letztlich auch nicht wirklich interessiert im Endeffekt dann. Ja, es wird, also ich glaube, der Fall ist, dass halt bei solchen Entscheidungen, es werden ein bestimmter Schlag von Fans, von Fußballfans wird halt praktisch diesen Weltfußball verlassen, zumindest in Teilen, das nicht mehr schauen, aber letztlich der Großteil der Fans, und das ist ja das Kalkül der FIFA auch, wird es trotzdem schauen, wird trotzdem halt Fan sein. Ja, es sind halt vielleicht ein paar deutsche Hippies, die sich nicht anschauen, so im Endeffekt.
Genau. Ja. Ich finde es aber, ich hätte nicht verstanden bei der Themenverteilung, dass wir viel mehr über Saudi-Arabien sprechen wollten. Ich dachte, wir reden viel mehr über die WM-Vergabe 2030. Denn was mich interessiert hätte, wäre eure Meinung zu der Platzvergabe. Wenn drei südamerikanische Mannschaften automatisch qualifiziert sind, in einem Kontinent, wo 9 Mannschaften mitspielen, heißt es, alle bis auf ein Team mitfahren würde. Dazu hätte mich eure Meinung interessiert, was ihr davon hält.
Ja, ich muss ehrlich sagen, für mich rückt das Sportliche komplett in den Hintergrund, weil es geht halt auch gar nicht mehr um Sport. Also die FIFA interessiert der Sport nicht und deshalb ist sportlich mir die WM auch egal, sage ich dir ganz ehrlich. Und deshalb ist mir auch wurscht, wer da jetzt nachher vertreten ist und wer da wie abschneidet, weil faktisch geht's nicht mehr darum. Es ist scheißegal, es interessiert auch die FIFA nicht, wer die WM gewinnt. Deshalb, es geht ja wirklich nur noch um diese Machtverteilung und deshalb, ich finde es mittlerweile irgendwie lächerlich, über die sportlichen Aspekte an der WM zu sprechen, weil darum geht's einfach nicht mehr.
Ich finde wieder, da reden wir aus der privilegierten Position oder das aus der privilegierten Position einer Person, die, keine Ahnung, eine erfolgreiche Fußballgeschichte in dem Land erleben durfte. Weißt du, wie sich die Leute in Argentinien, Paraguay und Uruguay gefreut haben, die in die marokkanische, der marokkanische Fußballbund hat Instagram geflutet mit einfach nur Glückwünschen an alle natürlich, anderen und wie froh die
natürlich,
sind.
Natürlich, das Thema haben wir schon oft genug besprochen. Natürlich, für die Menschen ist das extrem wichtig, für dieses toll, für dieses ein sportliches Event, verstehe ich. Aber das Turnier an sich hat nichts mehr mit Sport zu tun. Der Veranstalter ist der Sport egal. Das heißt, wenn ein Turnier sportlich irrelevant ist für den Veranstalter und eigentlich einen ganz anderen Stellenwert eingenommen hat als das, was für das mal ursprünglich gedacht war, dann finde ich, kann man sich nicht mehr hinstellen und sagen, okay, mir geht es jetzt um den Sport. Also ich finde es irgendwie affig, sich darüber zu unterhalten.
Ja, also die FIFA in den letzten Jahren, ich glaube, seit der Ernennung von Gianni Infantino viel mehr gezeigt, dass für die das Wirtschaftliche in den Vordergrund geraten ist. Sag mal so?
Ja.
Einfach schade, aber sind wir mal gespannt, vielleicht kommt doch noch irgendwie aus dem heiteren Himmel eine Bewerbung für die WM 2034 in Asien, weißt du, da ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Es ist schon ziemlich sicher, also es gab jetzt Spekulationen, auch einige Dokus darüber, aber es kann ja sein, dass 2034 sich auch ein anderes asiatisches Land, was die Infrastruktur besitzt, sich bewirbt und dann die WM bei ihnen ausgetragen wird.
Also zwei Punkte noch. Erstens, genau, stimme ich dir zu. Das wollte ich auch noch sagen, es ist ja nicht ganz entschieden jetzt. Ich meine, das dreiste Verfahren ist klar, das wird darauf hinauslaufen, sehr wahrscheinlich, aber es ist noch nicht entschieden. Und zweitens haben wir jetzt ja auf Basis der Erfahrung mit Katar gelernt, wie wir umgehen sollten damit und wie wir nicht umgehen sollten damit. Vor allem der DFB, glaube ich. Und jetzt, falls es passieren sollte, muss halt früh genug klargestellt werden, Saudi-Arabien kann gerne die WM ausführen, aber sie muss die Menschenrechte achten, sie dürfen keine Stadien, sie sollten Stadien halt nicht mit Menschenblut vergießen, bauen und wenn das der Fall sein sollte, darf man halt einfach nicht hinfahren. Fertig, aus. Dann also, muss man einfach auch einfach die Stärke beweisen und sagen, nee, da können und wollen wir nicht mehr Teil davon sein. Das wäre meine Ansicht. So, das
ja,
hätte er schon bei Katar nach der Bindenaktion, da hätte die deutsche Nationalmannschaft einfach abreißen sollen. So, aber das haben sie ja nicht gemacht und das können sie jetzt dieses Mal besser machen vielleicht. Das ist der einzige positive Aspekt davon oder der einzige, wie man es sehen kann.
Voll, so bin ich voll und ganz bei dir. Das Einzige, was ich sage, ist irgendwie, ich habe für mich noch nicht gelernt, wie ich damit umgehen soll, weil irgendwie die Spiele nicht zu schauen, irgendwie reicht scheinbar nicht mehr aus, weil das bringt halt am Ende des Tages irgendwie nichts und deshalb, ich finde es irgendwie halt verrückt, diese Entwicklung, die sie immer nimmt und das Einzige, was ich irgendwo ein bisschen schmunzeln musste, war, dass auch die FIFA immer begründet hat, in Katar ist die Situation gar nicht so schlecht. Es gibt viel schlimmere Länder, in denen die Situation in dem Raum noch viel schlimmer ist. Und das Paradebeispiel war immer, ihr wisst, Saudi-Arabien. Wunderbar. Deshalb tragen wir da die nächste WM aus. Und wir kommen deshalb jetzt langsam auch zum Schluss unserer Folge. Jetzt haben wir uns wieder herrlich aufregen können. Wir kommen zu den Spielern der Woche.
Hast du einen dabei?
Klar, nice. Brian, fang du mal an.
Ja, ich wollte eigentlich letzte Woche ihn schon mitbringen. Ich habe einfach mal wieder an die Corona-Zeit gedacht. Selten tue ich es, aber wenn, dann denke ich an einen besonders amüsanten, einen besonders unterhaltsamen Moment. Der hat mit einem der großen Vereine der deutschen Bundesliga zu tun. Und zwar hat der BSC. Und da hat, in der Corona-Zeit ein gewisser Stürmer, Salomon Kalou, für einen großen Skandal gesorgt, indem er die Kabine per Facebook live geschaltet hat und sehr offengelegt hat, wie das Corona-Konzept funktioniert. Und deswegen mein Spieler der Woche, Salomon Kalou, die Legende.
Stark, wie kurios Karrieren doch beendet werden können. Das war wirklich eine starke Aktion. Guter Spieler der Woche. Ich halte mich ganz kurz, weil es wurde ja oft schon kritisiert, dass wir zu lange schwadronieren bei den Spielern der Woche. Für mich, Bonucci, tut mir extrem leid, dass er nicht ankommt. Es tut irgendwie seiner ganzen Legacy nicht gut, wie es gerade bei Union läuft. Deshalb, ich hoffe einfach, dass es bei Bonucci irgendwann wieder läuft. Vielleicht schöpft er Hoffnung hieraus. Spieler der Woche für mich, Bonucci.
Ich bin ja dafür verantwortlich, dass immer ein paar
lateinamerikanische Spiele. Du hast jetzt seit 8 Wochen nur lateinamerikanische Spiele. Du musst jetzt auch mal wieder. Du hast Brian und mir irgendwann ein Verbot erteilt, Freiburg und Schalke Spiele zu nehmen. Dann kriegst du jetzt ein Lateinamerika-Verbot.
Aber nach dem jetzt. Weil es ist einer ecuadorianischen Mannschaft wieder gelungen, in das Finale von der von einem Kontinentalwettbewerb der Copa Sudamericana zu kommen. Und deswegen ist mein Spieler der Woche eine Legende der Liga Deportiva Universitaria de Quito, nämlich Hernán Barcos, argentinischer Stürmer. Der hat sowohl in Ecuador, in Brasilien wie auch in Argentinien gespielt. Hat seine Karriere mittlerweile, und auch in Peru, hat seine Karriere mittlerweile mit 42 Jahren beendet. Bei Alianza Lima in Peru, war aber eine Legende bei LDU, hat damals 2008 als erste und einzige ecuadorianische Mannschaft einen Interkontinentaltitel geholt. Deswegen Hernán Barcos.
So, Kalou, Bonucci und ein Spieler, den kein Mensch kennt. Wunderbar, drei Spieler der Woche, eine wunderbare Folge. 1:04, gute Zeit, muss ich sagen. Brian, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag in Konstanz. Ich hoffe, du hast nicht allzu viel zu tun und die Baustelle über dir macht auch mal irgendwann Mittagspause.
Aber es ging jetzt doch, ne? Es war jetzt doch besser als erwartet.
Vielleicht hat es geholfen. Man muss wissen, Brian ist vor der Folge mal kurz hochgegangen und hat den Handwerkern, ja, genau.
Ich hab gesagt, ich nehme jetzt gerade einen der wichtigsten Podcasts Deutschlands auf und die sollen mal bitte ruhig sein.
Da konnten sie nicht mehr widerstehen. Also dir einen wunderschönen Tag, euch allen da draußen einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns bald live in persona und Hannes und ich, wir machen uns jetzt einen schönen Tag in Berlin und deshalb bleibt mir nicht mehr zu sagen, als das soll es für diese Woche gewesen sein. Tschüss, ciao.
Es hat mir ultra viel Bock gemacht. Brian, schönen Tag und Wally, ich freue mich sehr.
Ja, macht's gut, Jungs. Ciao, ciao.